Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen bei Teile der Lösung Live. Es ist mir wie jede Folge Freude wie Ehre, euch zu dieser spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Und nicht nur euch, ich freue mich auch riesig, heute zwei Gäste vorstellen zu dürfen. Das ist einmal Julia, eine der Gründerinnen der Freien Schule Nimmersatt, und Katja, eine Lernbegleiterin auf derselbigen. Und die Freie Schule Nimmersatt ist mehr als nur eine Bildungseinrichtung. Es ist ein Ort, wo das Lernen Hand in Hand mit dem Leben und der Natur gehen. Und hier wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Lebensfreude, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein gefördert. In unserem Gespräch heute werden wir tiefer eintauchen in das Konzept und die Vision der Freien Schule Nimmersatt. Und wir werden hoffentlich herausfinden, wie dieser Ansatz nicht nur die Art und Weise verändert, wie wir über Bildung denken, sondern auch, wie er die Kinder auf ein erfolgreiches und erfülltes Leben in der Zukunft vorbereiten kann. Und besonders spannend wird es dann eben, wenn wir die Frage klären, ja, wie kann das Bildungssystem das auf, oder wie kann ein Bildungssystem, das auf Freiheit und Selbstbestimmung basiert, die Gesellschaft von morgen prägen? Also bleibt dran, denn das Gespräch könnte eure Sicht auf Bildung und das Leben radikal verändern. Guten Abend, ihr beiden.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo auch meinerseits, Dankeschön.
Freut mich auch sehr. Ich habe jetzt gleich am Anfang die knackigste Frage, damit wir dann so über den Berg kommen. und diese Frage hat nochmal genauso lang eine Anmoderation, aber ich würde es mal einfach mal machen. Also das traditionelle Bildungssystem ist tief verwurzelt im preußischen Prinzipien, die seit schon Jahren in der Kritik stehen, nicht adäquat auf die Bedürfnisse von einer sich rapide verändernden und globalen Gesellschaft zu reagieren. Und die preußischen Prinzipien im deutschen Bildungssystem haben einen tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluss, der bis heute immer noch spürbar ist. Und ursprünglich im 19. Jahrhundert etabliert wurde dieses Bildungssystem mit dem Ziel entwickelt, eine disziplinierte und gehorsame Bürgerschaft zu erziehen, die den Anforderungen von einem straff organisierten Staatswesen gerecht wird. Und einige von den charakteristischen Auswirkungen dieser Prinzipien auf das heutige Bildungssystem sind, die man halt immer noch merkt, sind so strikte Hierarchien und Autoritäten, Standardisierung und Uniformitäten, Fokus aufs Auswendiglernen und Prüfungen, Leistungsdruck, Mangel an Flexibilität und die geringe Betonung auf soziale Kompetenzen. In den letzten 100 Jahren hat sich nichts verändert, das ist schon mal gut, aber wie gesagt, die Prinzipien sind nach wie vor großflächig für SchülerInnen, aber auch LehrerInnen deutlich spürbar. Und PISA-Studien zeigen regelmäßig, dass Deutschland in Kernbereichen wie Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften hinter den anderen OECD-Ländern, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, also es umfasst hauptsächlich Europa, Nordamerika und Australien, deutlich zurückbleibt. Und ein schiefhängender Betreuungsschlüssel und ein Mangel an qualifizierten Fachkräften führt zu weiteren Herausforderungen, als auch, dass die Corona-Pandemie diese Probleme noch verschärft hat, indem sie sowohl Lernlücken als auch psychologische Belastungen vergrößert und die Notwendigkeit für ein flexibleres, resilienteres Bildungssystem damit super deutlich unterstreicht. Also ist definitiv wichtig und an der Zeit, auf dieses Thema mal mit der Taschenlampe der Gesellschaft zu leuchten. Und das machen wir jetzt. Und vor diesem Hintergrund, erzählt doch mal, wie kann das Bildungskonzept von der Freien Schule Nimmersatt dazu beitragen, die heranwachsenden Generationen auf diese unsicheren und sich schnell verändernden Anforderungen der Zukunft vorzubereiten?
Ba-bam. Ja, eine große Frage. Große Frage, genau. Also, wenn wir uns einfach mal anschauen, was werden denn unsere Kinder so brauchen, wenn die fertig sind mit der Schule, ne? Das hat sich ja auch sehr stark gewandelt. Das ist nicht mehr oft so dieser ganz klassische Bildungsweg. Also ich bekomme das jetzt schon in meinem Freundeskreis mit, dass einfach ganz viele Quereinsteiger in irgendwelche Berufe stattfinden. Das sind alles Autodidakten, die sich selber irgendwelche Sachen beigebracht haben. Also eben gerade nicht das Auswendiglernen von irgendwelchen Inhalten, ne, sondern unsere Kinder werden bestimmt ganz viel Eigenverantwortung brauchen, wenn sie denn irgendwann mal fertig sind mit der Schule. Sie brauchen ganz viel Selbstvertrauen, um in diese doch irgendwie ungewisse Zukunft zu gehen. Sie brauchen super viel Flexibilität. Ja, das merken wir ja. Es verändert sich alles so unglaublich schnell. Nicht nur die Technik, auch das ganze, ja, die ganze Arbeitswelt verändert sich so unglaublich schnell. Und da brauchen sie auch ganz viel Kreativität, wie sie damit klarkommen werden. Ja, also ich glaube, das sind so die Knackpunkte. Es geht nicht mal mehr so arg viel darum, ja, welche Inhalte, ne, lernen sie in der Schule. Natürlich schon auch Rechnen, Schreiben, Lesen, das ist mit Sicherheit immer noch wichtig, aber ja, ist es wichtig, dass ich sämtliche Parabeln kann, ja, oder ist es vielleicht einfach wichtig zu wissen, wo bekomme ich Wissen her? Und gerade jetzt auch, finde ich, mit Hinblick auf KI, ja, wie kann ich gut herausfinden, welchen Informationen ich trauen kann? Wie kann ich recherchieren? Wie kann ich mir mein eigenes Bild machen über Dinge? Ich glaube, das sind alles so Sachen, die Kinder brauchen werden, die sie jetzt schon brauchen und die sie noch mehr brauchen werden, unsere Kinder jetzt, wenn sie mit der Schule fertig sind.
Ja, das finde ich auch. Also Katja, kannst auch gleich was sagen. Ich denke auch jetzt mit diesem Hinblick auf dieses preußische System sind wir 100 Jahre hinterher, aber eigentlich muss das Bildungssystem ja immer 100 Jahre eher in die Zukunft gucken und gucken, worauf wollen wir denn diese Kinder eigentlich vorbereiten? Was liegt denn davor?
Und genau da würde ich jetzt ansetzen. Danke für die Überleitung. Ich glaube, wir wissen einfach noch gar nicht, was unsere Kinder in 100 Jahren brauchen werden. Und ich finde es da aber ganz wichtig, dass die Kinder wissen, wer sie selber sind und dass wir sie ihnen den Raum lassen, zu werden, wer sie sind. Dass sie ein Selbstwertgefühl entwickeln können, dass sie ein Selbst entwickeln können und dann eben auch mit einer Selbstorganisation, die sie nach und nach entwickeln dürfen, gemäß ihrem Alter, gemäß ihren Entwicklungsmöglichkeiten, dass sie dann eben auch selbst herausbekommen können, was sie wollen, welche Ziele sie sich setzen wollen und dann eben auch, wie sie zu diesem Wissen, was sie vielleicht brauchen, kommen können und es auch wirklich verstehen können. Weil dieses Verständnis ist für mich eigentlich das Wichtige. Das Wissen kann man sich aneignen. Das grundsätzliche Verständnis ist was anderes.
Ja, voll. Alle Fragen, die ich stelle, sind eher rhetorische Fragen. Also ich habe, mein Sohn ist 11 und der ist auf der Freien Demokratischen Schule Capriole, die ja auch eine Partnerschule von eurer Schule ist, habe ich auf der Webseite gesehen. Und ich habe mich auch lange, lange, lange mit freien Schulen auseinandergesetzt und überlegt, ob in der Beschäftigung mit meinem Sohn ist es ein Kind, was eher freier lernen möchte oder brauchst mehr Struktur? Also was für eine Schulform ist für mein Kind nach meinem Duktus her, also es treffen ja die Eltern die Entscheidung dann auch, ne, geeignet? Oder worauf hat er Bock? Was könnte ihm gut tun? Und ich bin tief, tief, tief davon überzeugt, dass diese freien Schulen, da kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren, die sind ja nicht jetzt wie Waldorfschulen, Montessori-Schulen, die auch nicht alle gleich sind, aber einem gemeinsamen Konzept folgen. Freie Schulen gibt ja freie Sprachschulen, Sportschulen, Naturschulen, demokratische Schulen. Die sind alle im Prinzip anders. Das finde ich auch sehr gut. Aber ich kann auch nur unterstreichen, was ihr gesagt habt. Diese Kompetenzen bedürfnisorientiert zu kommunizieren und rauszukriegen, was will ich eigentlich und wie komme ich daran. Das ist das, was ich wirklich, wirklich abgefahren gut finde an diesen Schulen. Und denke auch, mit KI und so, da steht uns noch ganz viel, viel bevor, wo wir, weiß ich nicht, wo es vielleicht nicht so wichtig ist, Logarithmen zu können, obwohl ich Logarithmen auch gut finde, um die logische Gehirnhälfte zu trainieren. Also solche, das hat ja eine Qualität, ne, Mathematik oder das Trainieren von logischen Zusammenhängen, um das Gehirn zu trainieren. Diese Qualität muss ja trotzdem erhalten bleiben. Aber es ist die Frage, ob wir das mit sowas theoretisch Kaltem füllen oder ob wir das anders füllen können. Also das ist ein spannender Ansatz. Yo, nice. Interessiert mich mega, was ihr zu berichten habt, ob ihr eine kleine Anekdote aus eurer Schule habt, die quasi bei euch im Alltag deutlich macht, wie euer Ansatz das Leben von Schülern und Schülerinnen positiv beeinflusst. Habt ihr sowas auf Lager gerade?
Also es gibt ganz viele kleine Geschichten, die sich einfach mittlerweile seit unserer Gründung, wir sind ja seit September am Start, einfach schon zugetragen haben. Und was ich einfach immer wieder beobachte, ist, dass wir einfach den Kindern wirklich einen Rahmen bieten, wo sie ihre Kreativität und ihren Ideenreichtum einfach ausleben können. Wie sie das vielleicht an einer anderen Regelschule nicht könnten oder wie wir es Erwachsene uns auch gar nicht vorstellen können. Eine ganz konkrete Situation von letztem Freitag war zum Beispiel, da haben sich drei Kinder dazu entschlossen, wir wollen jetzt lesen, und haben sich zwei Arbeitsblätter und ein Buch geschnappt, haben sich ans Klettergerüst gehängt und kopfüber gelesen. Auf diese Idee kommt ein Erwachsener eher nicht. Und es war einfach okay. Und sie durften das einfach ausprobieren. Und haben dann ihre Erfahrung damit gemacht. Dass es immer mal wieder vielleicht ein Aufsetzen braucht, damit der mal wieder den Kopf, Blut auch woanders hinkommt als in den Kopf. Und dass sie das einfach ausprobieren dürfen. Dass sie für sich selber rausfinden dürfen, was ist für mich geeignet und was vielleicht auch eher weniger. Und so gibt es eben ganz viele Situationen. Und was ich einfach immer wieder feststelle, die Kinder lernen eigentlich dann am meisten, wenn sie einen Sinn in dem sehen, was sie lernen. Wenn sie zum Beispiel beim Bau einer Hütte die Bretter anhand ihrer Nummerierung sortieren, um die dann nachher so aufeinander schichten zu können, dass es wieder passt, dann macht es Sinn. Zahlen, die vor ihnen liegen, zu sortieren, macht vielleicht erstmal weniger Sinn für ein Kind.
Das ist ein bisschen abstrakter halt für das Gehirn. Dann auch,
ne? Und es macht eben auch einen Sinn, weil das Ziel ist, diese Hütte aufzubauen und nicht die Zahlen zu ordnen. Das passiert halt nebenbei, ja. Aber das Ziel ist einfach was anderes und dann macht es Sinn, wenn man dieses Ziel erreichen möchte.
Ich meine, da sind Erwachsene ja eigentlich auch nicht viel anders als Kinder, ne? Also uns fallen ja auch Arbeiten leichter, wo wir den Sinn drin erkennen.
Absolut.
Und die Sinnhaftigkeit. Da sind wir natürlich auch mit Herzblut dabei. Natürlich haben wir das gelernt, auch mal die Aschbacken zusammenzukneifen und was zu machen, was wir vielleicht einfach nicht verstehen. Kann auch gut sein, dass man das mal lernt durchzuziehen. Aber natürlich sind wir einfach viel mehr beteiligt und mit Herzblut dabei, wenn wir es halt verstehen. Und das finde ich aber auch spannend, dass halt Räume für Kinder von Erwachsenen von vornherein designt werden. Ne? Also alle Schulen oder Kindergärten werden ja von Erwachsenen für Kinder gemacht. Und da ist ja schon eine Grunddiskrepanz da. Weil wir können ja nicht quasi für Kinder die Räume erschaffen, die sie brauchen nach ihren Bedürfnissen. Eigentlich müssten Kinder selbst ihre Räume kreieren, nach ihren Bedürfnissen. Und, oder beziehungsweise das in einer Synergie machen.
Und tatsächlich versuchen wir da bei unseren Gestaltungsprozessen die Kinder möglichst mitzunehmen. Wir haben ein relativ großes Gelände, ein relativ großes Außengelände, auf dem wir auch in Zukunft bauen wollen. Und wir sind jetzt immer einige Tage schon in der Woche dort. Und da findet auch das Anlegen eines Waldgartens statt im Moment und auch eben sowas wie dieser Hüttenbau, der jetzt gerade am Freitag stattgefunden hat und so weiter. Das findet alles in Verbindung mit den Kindern statt. Das heißt, da haben wir unsere soziokratischen Prozesse dann eben auch am Laufen. Wo soll die Hütte zum Beispiel hin? Welcher Ort ist geschickt? Unter welchen Aspekten? Und da sind wir immer in Verbindung mit den Kindern. Nicht alles können die Kinder selber entscheiden, weil manche Entscheidungen die Kinder auch einfach überfordern würden. Einfach aufgrund, wir haben nur Grundschulkinder und die sind nun mal in einem gewissen Alter.
Budgetplanung und DIN-Normen sind
Baugenehmigungen
eher erwartet.
Genau. und aber dann für die Kinder ist natürlich ganz greifbar, was wollen wir auf unserer Baumscheibe stehen haben? Was wünschen wir uns denn? Oh, Johannisbeeren wären toll. Die würden wir gerne ernten. Okay, dann braucht es jetzt eben auch den Beginn mit dem Pflanzen und das macht wieder Sinn. Und auch da kann man eben die Kinder ja ganz klar mitnehmen, dass man sagt, okay, was wünscht ihr euch denn? Und so versuchen wir wirklich ganz viel die Kinder einzubeziehen in dem Gestaltungsprozess und genau, da sind wir wirklich in Verbindung.
Voll. Das ist alltagsintegriertes Lernen. Ich habe auch festgestellt, also durch meinen Sohn oder dass ich da mit ihm halt das entdecken konnte, Kinder haben einfach einen unglaublich krassen Gestaltungswillen. Die wollen im Alltag helfen und die wollen auch ein wichtiger Teil in der Gemeinschaft sein. Also Kindern muss man halt auch eine Aufgabe geben und sie ernst nehmen. Damit macht man ihnen eine richtig große Freude. Und wenn sie dabei quasi ihren eigenen Ort designen und umsetzen können, ist es ja nicht nur, wir setzen jetzt irgendwelche Pflanzen an die Baumscheibe, sondern da stecken so viele Transferkompetenzen mit drin, die durch dieses eine Element oder eine Produkt mit abgedeckt werden, wo Kinder über ganz, ganz, ganz viele Disziplinen gleichzeitig einen Eindruck kriegen und was lernen. Das ist schon echt Sinn. Ist schon insgesamt sinnvoll, finde ich. Eine meiner Lieblingsgeschichten über die positiven Auswirkungen von Schule ist zum Beispiel, wenn es Ferien gibt und mein Sohn immer sagt, oh nee, Ferien, ich habe gar keinen Bock auf Ferien. Das finde ich, weil allein das ist schon so krass, welcher Erwachsene, und ich habe schon viele gefragt, die auf normaler Schule waren, können das sagen, dass sie keinen Bock auf Ferien hatten, dass sie sehr gerne morgens aufstehen, um zu lernen in der Schule. Das allein das ist schon so krass, weil es ein zweites Zuhause für eine so, so lange Zeit, für eine so prägende Zeit. Und wenn wir da alle irgendwie mit einer Schulwunde ins Leben starten, wie blöd ist das denn so? Das ist schon krass. Aber bevor wir dann noch weiter reingehen in die freie Schule, zoomen wir nochmal raus auf die Metaebene und würde ich euch beide gerne nochmal fragen, weil hinter jeder visionären Bildungseinrichtung stehen ja auch Menschen, die nicht nur die pädagogischen Prinzipien, sondern auch die persönlichen Überzeugungen und Leidenschaften da mitbringen und einbringen. Welche persönlichen Erfahrungen oder Überzeugungen haben euch denn dazu motiviert, eine freie Schule zu gründen, weiterzuentwickeln und da zu arbeiten jetzt?
Also bei mir war es tatsächlich, dass ich Schule irgendwie auch nicht geil fand als Kind, Jugendliche. Ich habe keine guten Erinnerungen an die Schule oder nur wenige gute Erinnerungen. Und ja, als es dann irgendwie so war, dass Schule im Raum stand, haben wir uns halt irgendwie damit beschäftigt. Bei meinem Mann war es ähnlich, der fand Schule auch immer doof. Und dann haben wir uns eben überlegt, was ist die Alternative und sind da auch sehr inspiriert worden durch Freunde etc. Und unsere große Tochter, die ist in den Bauernhof-Kindergarten gegangen, den wir ein paar Jahre davor schon gegründet hatten mit anderen interessierten Eltern. Und ja, war dann eben immer so die Frage, wie können wir dieses Naturverbundene, dieses Draußensein für die Kinder den ganzen Tag, dieses Erleben der Jahreszeiten, das ist so schade, wenn die das dann in der Schule irgendwie verlieren. Ja, das war so der Hintergrund. Und das ging noch anderen Eltern so, die ihre Kinder auch hier hatten. Und dann haben wir aber mal gedacht, Schule gründen, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als Bauernhof-Kindergarten. Und haben dann aber tatsächlich uns irgendwie zusammen getroffen und hatten jemand, der uns da ein bisschen beraten hat. Und dann haben wir festgestellt, vielleicht ist es doch gar nicht so abwegig. Genau, und eigentlich war so der Ursprung, dass wir gesagt haben, wir wollen die Schule an den Bauernhof-Kindergarten anschließen. Dass das so ein fließender Übergang ist. Das ging dann aus verschiedenen bautechnischen Gründen nicht. Genau, aber so sind wir da irgendwie so reingerutscht in dieses Thema. Ja.
Was ist dein Bildungshintergrund?
Ich habe 11. Klasse Gymnasium gemacht, bin dann da eigentlich sitzen geblieben, bin dann abgegangen und habe eine Ausbildung als Grafikdesignerin gemacht und habe dann dort tatsächlich meine Fachhochschulreife noch nachgeholt. Und da hatte ich einen ganz genialen Mathelehrer. Und ich war Mathe immer grottenschlecht, hatte immer eine 5. Und wir waren dann nur 4 Kinder, die Fachhochschulreife machen wollten. Und der hat uns so an die Hand genommen. Und ich habe plötzlich voll Spaß an Mathe gekriegt. Also das war echt faszinierend, ja. Und ich habe dann danach über ein paar Umwege nochmal eine zweite Ausbildung als Europasekretärin gemacht, wo man ja auch Französisch, Englisch, Spanisch lernt. Und da war ich auch immer auf einer 5 im Gymnasium. Und habe dann aber festgestellt, boah, Sprachen liegen mir total. Also ich weiß gar nicht, warum war ich da auf einer 5, ne? Dieses sture Auswendiglernen, dieses, ja, ich weiß auch nicht. Also in dem Moment, wo es angefangen hat, bei mir irgendwie Sinn zu ergeben wieder, wo ich angefangen habe, das zu verstehen, da fing es an, dass ich mich damit beschäftigen wollte. Und auf dem Gymnasium war das irgendwie nicht
ja,
der
du
Fall.
Du hast ja auch dann freiwillig gemacht, ne? Du hast es dir ja selber ausgesucht, welche Ausbildung du machen willst, und dann ist natürlich dann sinnvoller. Bei dir, Katja?
Ich habe tatsächlich ganz regulär Abitur gemacht mit einem guten Abschluss und habe da angefangen zu studieren, habe meinen Bachelor gemacht, meinen Master gemacht und habe eine Promotion hinten drauf gesetzt und habe dann auch weiter an der Uni gearbeitet. Also ich bin studierte Agrarbiologin. Und habe dann selbst auch Lehre gemacht an der Uni. Und habe irgendwann mit Erschrecken festgestellt, die Studenten können ganz häufig nicht selbstorganisiert lernen, sondern es muss wirklich jeder Teilbereich vorgefertigt sein und mit einer ganz genauen Deadline bis dahin, und dann muss ein Test erfolgen. Und da habe ich gesagt, das kann es doch eigentlich nicht sein. Studium, das ist ja eigentlich was, das man sich selbst auswählt. Und es gab natürlich auch immer Studenten, die wahnsinnig viel eingebracht haben. Und das war aber leider nicht die Regel. Und in ungefähr der Zeit habe ich dann auch meine Kinder bekommen und habe dann festgestellt, okay, also irgendwas muss hier anders laufen. Irgendwas ist doch hier verkehrt. Und bin dann tatsächlich über eine gemeinsame die Initiative gestoßen. Und mein Großer war in der Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr, auf jeden Fall Ende Kindergarten so langsam. Und dann habe ich beschlossen, Moment, also jetzt gucke ich mir das mal genauer an, was die da treiben. Und war auch erst ein bisschen skeptisch und habe dann festgestellt, ja, die haben recht. Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und so bin ich dazu gekommen und eben mittlerweile auch noch über diverse Weiterbildungen und ganz viel Beschäftigung mit dem Thema, jetzt eben auch durch mein vorheriges Studium dann für Sachkunde offiziell vom RP auch zugelassen, teilweise eben für diesen Fachbereich, und ansonsten eben auch dadurch, dass es eben auch andere Schlüssel gibt jetzt mit den Kindern und Lernbegleitern, eben auch einfach recht viel an der Schule. Genau, mit Mentorinnen, Aufgaben etc.
Spannend. Letztes Jahr im September seid ihr an den Start gegangen. Wie lange habt ihr für die Gründung gebraucht? 2,5, 3 Jahre?
Du legst nochmal so viel drauf.
Nochmal so viel drauf.
4,5, ne, waren es dann am Ende, glaube ich, fast 5, ja.
Genau, also wir haben auch mehr als ein Konzept eingereicht, bis es dann aus Sicht des RPs ausreichend war.
3, ne? Insgesamt 3 Konzepte, ja.
Genau.
Wahnsinn. Habt ihr das mit dem BFAS zusammen gemacht?
Ja.
Genau, da sind wir auch in Kontakt gewesen, und das Konzeptschreiben hat komplett aus Elternreihen stattgefunden, war eine komplette Elterninitiative. Und von dem her, mein Einstieg war zum Beispiel eben auch in erster Linie als Mama. Das war nicht geplant so ursprünglich, dass ich eben auch als Lernbegleiterin einsteige.
Ja, BFAS steht für Bundesverband Freie Alternativschulen. Die sitzen meines Wissens Prenzlau und MacPom. wenn das noch so ist. Und die bilden oder bieten Gründungsberatung und Coachings und Begleitung an für freie Alternativschulen. Ich kann mich erinnern, 2016 wollte ich auch eine freie Schule gründen mit einer Gruppe. Ist leider am Ort gescheitert. Aber da hat mir das BFAS auch sehr, sehr gut geholfen. Ich wollte halt für Fjalle, ich dachte, ich muss einfach für Fjalle, also ist mein Sohn, selber eine Schule gründen, wenn ich will, wie, also, ne, aber ist natürlich natürlich eine Menge Arbeit. Ich hatte damals einen Aufruf in der Oja-Zeitung gestartet, ich will eine Schule gründen, und dann haben mir überall aus Deutschland Schulen Vereinssatzungen und Konzepte zugeschickt. Ich habe auch immer noch den Ordner da unten im Schrank stehen, voller Konzepte. Und ja, das war eine schöne Zeit, da tiefer einzusteigen, und habe dann auch das eben von der Oja-Zeitung, die ja auch im Lassener Winkel in MacPom sind, die haben auch eine kleine freie Dorfschule gegründet, und die haben das in einem Jahr geschafft. Ein Jahr lang. Zack, bumm, ran. Die sind aber auch sehr, sehr gut aufgestellt. Also Hut ab.
Das hängt so auch schnell. Hängt sehr vom Bundesland ab. Mhm. Sehr stark. Baden-Württemberg ist schon eine harte Nuss zu knacken. Ich glaube, schlimmer als nur Bayern.
Ich hätte gedacht, Bayern ist auf jeden Fall schlimmer.
Ja. Naja, und es war auch tatsächlich, das war ja dann so Corona-Zeit, und da waren super viele Gründungsinitiativen. Also ich glaube, in dem Jahr, wo wir das Konzept eingereicht haben, haben noch 20 andere Initiativen ihr Konzept eingereicht. Was natürlich das Ganze jetzt nicht beschleunigt, ne? Oder ja, gut für einen ist, wenn da noch so viele andere dabei sind, ne? Und dann, ja, ungünstiger Zeitpunkt wahrscheinlich auch.
Vor das Bundesverfassungsgericht, weil der Weg wäre ja dann ziemlich kurz für euch gewesen.
Das stimmt. Genau. Also wir haben das zeitweise tatsächlich überlegt, weil im Prinzip unser Konzept abgewiesen wurde mit einer Begründung, die, wo auch der Rechtsanwalt sagte, das ist irgendwie nicht rechtens, aber ja, Klagen dauert halt auch seine Zeit, ne? Haben wir uns entschieden. Wir schreiben einfach nochmal ein neues Konzept oder passen es an.
Ich habe für alle, die zuschauen oder später gucken, eine kleine Quizfrage. Welches Kinderbuch von Eric Carle illustriert den Wandel und das stetige Wachstum durch eine Nahrungssuche, ähnlich dem ständigen Lernen von Schülern und SchülerInnen einer gewissen freien Schule? Wenn ihr das wisst, haut den Titel, aber dann den gesamten Titel von dem Kinderbuch gerne in die Kommentare rein. Und wer das als Erste tut, kriegt von mir einen Freifahrt-Selfcare geschenkt. Ist auch in der heutigen Zeit ein ganz gutes Tool. Schreibt es gerne rein. Ich wiederhole die Frage nochmal. Welches Kinderbuch von Eric Carle illustriert den Wandel und das stetige Wachstum durch eine Nahrungssuche, ähnlich der ständig lernenden Schüler und SchülerInnen einer gewissen freien Schule? Haut es in die Kommentare. Yo! Wie machen wir denn weiter? Könnt ihr so ein bisschen noch was zum Alltag in der Schule erzählen? Wann kommen die Kids an? Was macht ihr dann? Ist es richtig frei und die machen den ganzen Tag, was sie wollen? Habt ihr verschiedene Angebote? Habt ihr Kernzeiten? Von wann bis wann geht die Betreuung? So ein bisschen was?
Ich nehme einmal einen Schluck Tee, dann kann ich tief Luft holen und loslegen.
Gönn dir.
Also bei uns kommen die Kinder zwischen 8.15 Uhr und 8.30 Uhr an. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen eine offene Ankommenszeit und starten dann mit einem Morgenkreis. Das ist unser Begrüßungsritual, dass wir einfach zusammenkommen, dass wir zusammen mit einem Gong in den Tag starten. Da haben wir auch immer ein Kreiskind, das das eben eröffnen darf. Das ist eben unser Morgenritual dann. Und danach starten wir immer in eine freie Arbeitszeit. Wir nennen das SOL, selbstorganisiertes Lernen. Und da kann dann immer bearbeitet werden, was eben gerade ansteht. Und das kann eine Arbeit in einem Schreibheft sein, das kann Arbeit an einem Montessori-Material sein, das kann etwas malen sein, das kann Comics zeichnen, ist gerade ganz beliebt. Es kann Fingerhäkeln sein, also gerade entstehen ganz viel Häkelschnüre. Da war jetzt schon die Überlegung, was machen wir mit so viel Häkelschnüren? Das ist auch immer wieder so phasenweise, was da so gerade oben aufliegt. Da merkt man tatsächlich auch, ne, das fängt vielleicht einer an, einer hat den Impuls und dann bewegt sich das weiter. Es hat sich so ein bisschen ergeben, dass wir dann doch eine relativ feste Zeit haben, in der wir dann nochmal eine Pause machen. Da findet manchmal dann auch nochmal ein gewisser Wechsel vom Personal statt, wenn jetzt zum Beispiel gerade unsere Musikspezialistin morgens da war, die einfach nicht so lang da ist bei uns, dann kommt da dann jemand anderes dann. Dann gibt es da einen kleinen Wechsel. Genau, und dann geht's weiter, entweder mit einer zweiten Lernzeit. Das dürfen die Kinder selbst wählen, ob sie dann eben wieder in das SOL gehen und was auch immer sie gerade brauchen, weitermachen. Oder ob sie dann ein Angebot annehmen. Da haben wir dann immer auch Angebote von lernbegleitenden Seite, dass die dann stattfinden können. Und je nachdem ist das eben ein Deutschangebot, ein Sportangebot, ein Englischangebot. Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt bei uns ein bisschen vom Tag ab. Wir sind leider noch nicht so groß, dass es ganz viele Angebote parallel gibt, sondern jetzt erstmal meistens nur eins, maximal zwei Angebote.
Wie viel seid ihr?
Ja, wir haben aktuell 10 Kinder. Und tatsächlich auch dadurch bedingt, dass nicht alle sich auf dieses Experiment mit dem ersten Jahr gleich einlassen wollten.
Ja, das war für mich auch ein Argument, zur Capriole zu gehen, die es seit 25 Jahren gibt und ich.
Genau.
Hat gewisse Vorteile vielleicht auch schon.
Ja, gar keine Frage, genau. Und dann beschließen wir den Tag mit Aufräumen und einem Abschlusskreis dann auch. Und zwischendrin ist nochmal eine Pause, genau. Die hätte ich jetzt fast unterschlagen. Genau, und das ist so unser normaler Plan. Und eben zweimal die Woche sind wir schon auf unserem Außengelände. Da haben wir dann auch wirklich nur ein Zelt, kein festes Gebäude. Und dort findet dann natürlich auch nochmal mehr Bauen, mehr Werkeln statt, weil wir dort dann auch einfach die Ausstattung dafür haben.
Genau. Und habt ihr auch Mittagessen? Ist das auch mit dabei bei euch?
Nee, das ist bei uns nicht mit dabei. Wir haben zwar bis kurz vor zwei Schule, aber wir haben kein Mittagessen dabei, einfach weil auch die Räumlichkeiten es gar nicht hergeben. Deshalb haben wir gesagt, wir in der Gemeinschaft brauchen das aktuell nicht. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Aktuell ist es nicht so. Und grundsätzlich ist bei uns eigentlich alles im Fluss, alles in Entwicklung. Also wir sind jetzt auch nicht an dem Punkt, wo wir vor 3 Monaten waren. Genau, es passiert gerade auf jeden Fall immer noch ganz viel. Wir tun viele Dinge zum ersten Mal und beim zweiten Mal wird es wahrscheinlich runtergehen.
Danke. Jetzt würde ich gerne nochmal, ich habe 2 Schlagworte auf eurer Webseite, die ich selber ganz persönlich sehr, sehr spannend finde. Das eine ist die Permakultur. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr von euch drüber erfahren. Also mein Hintergrund ist, ich habe an der Permakulturakademie eben 5 Jahre dieses Diplomstudium gemacht und bin seit 2019 auch Tutor an der Akademie. Und das ist einfach ein Konzept, wo ich sagen kann, boah, es hat mein Leben verändert, meine Selbstwirksamkeit auf ein optimales Level, wo ich sehr mit zufrieden bin, gebracht. Und also das finde ich auch sehr spannend, das in der Schule zu integrieren. Darüber würde ich gern gleich noch mehr erfahren. Und das andere Thema ist Soziokratie, mit dem ich mich jetzt auch schon fast seit 7 Jahren beschäftige und was ein integraler Bestandteil von sämtlichen Bildungs- und Gruppenprojekten, die ich initiiere oder in denen ich bin, wo ich das reinbringe, und bin auch unglaublich begeistert von der Soziokratie, im Speziellen der Soziokratie 3.0, und auch dazu, wie ihr das anwendet oder was ihr dafür Erfahrungen habt oder woher ihr das bekommen habt, wie ihr das umsetzt oder die Kompetenzen auch, oder aus welcher Strömung auch, ne? Das ist ja auch entscheidend, woher kommt es. Ist ja kein geschützter Begriff in dem Sinne. Soziokratie ja schon eher, aber Permakultur nicht. Gibt ja ganz viele Strömungen. Lasst doch da gerne mal was zu hören.
Magst du was dazu sagen, wie wir dazu gekommen sind?
Ja, also wir können ja mal mit der Soziokratie anfangen. Also tatsächlich ploppte das irgendwie mal von jemandem aus der Gründungsinitiative rein, die gesagt hat, hier, schaut mal, habt ihr was entdeckt? Das klingt irgendwie total cool. Wollen wir das mal machen? So. Und dann haben wir uns das alle durchgelesen und dachten, ah, das klingt irgendwie spannend so für die Organisation unserer Gründungsini. Da waren wir ja schon so 10 Leute oder so. Das muss ja irgendwie auch koordiniert werden. Und haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass das irgendwie doch irgendwie umfangreicher ist, als sich das einfach mal durchzulesen. Genau. Und dann haben wir natürlich auch viel darüber gelesen, haben aber wirklich jetzt seit fast Anfang an, also damit gearbeitet und haben sehr schnell festgestellt, dass das also total genial ist, weil es unheimlich schnelle Entscheidungsfindungen schafft. Also man hat nicht, dass man trifft sich und redet irgendwie 3 Stunden über Gott und die Welt und am Ende kommt kein Ergebnis bei rum, ne? Also das ist ja oft
Ja,
so, wenn man sich so trifft. Sondern wir
die
haben sehr
Köpfe
schnell gemerkt,
qualmen und man hat keinen Bock mehr und ja.
genau. Sondern wir haben einfach sehr schnell gemerkt, dass uns das total weiterbringt, dass das sehr effektiv ist. Und wir haben uns dann tatsächlich auch Hilfe geholt, vom Herrn Siefert, der die Frisch in Eberstadt gegründet hat, also eine soziokratische Schule. Der hat uns da jetzt sehr eng begleitet durch den ganzen Prozess, hat uns eben erstmal Workshops gegeben zum Thema, was ist Soziokratie überhaupt und wie kann man das vernünftig in Gründungsinitiativen und dann eben jetzt auch in die Schule mit integrieren. Und wir
Das ist richtig
haben
gut, sich da Begleitung zu holen, weil es kann auch so
total.
gut, wie es ist, wenn man es falsch macht, kann sich's auch gut ins Gegenteil umkehren oder man kriegt Stolpersteine, wie man sich selber wieder blockiert und so. Also ja,
Total.
wirklich gut.
Total. Also der war auch immer mit Rat und Tat, ne, wenn wir gesagt haben, oh je, das funktioniert so irgendwie gar nicht. Ja, und wir sind da auch wieder im Fluss. Also wir haben das jetzt auch schon mehrmals wieder angepasst und haben jetzt gerade wieder einfach, sind wir ein bisschen weg von den großen Kreisen, weil wir gemerkt haben, das bindet einfach unheimlich viel Zeit, wenn man sich einmal in der Woche mit 5 Leuten in so einem Kreis trifft und jede Meinung wird gehört und sind so ein bisschen mehr hingegangen zu Rollen. Dass einfach es einen Verantwortlichen gibt, der sich dann die Meinung von einzelnen Personen mit dazu holt und wirklich nur die ganz elementaren Sachen auch dann in der großen Gemeinschaft entschieden werden.
Ja,
Ja, so lernt man
souveräne
eben
dann.
dazu. Genau.
Na, richtig gut.
Ja, genau. Und da
Gibt ihr
haben
das
wir
auch
auch ganz klar.
an die Kinder dann direkt weiter?
Ja und nein. Also eben, wir binden die Kinder ganz viel ein in unseren Entscheidungen, in den Entscheidungen, die sie eben betreffen und die auch Sinn machen für die Kinder und diese möglichst nicht überfordern. Weil was wir ja auf jeden Fall vermeiden wollen, ist, dass die Kinder irgendwann das Gefühl bekommen, boah, keine Ahnung, kein Plan, ich mache einfach, was der sagt. Weil wir wollen ja, dass die Kinder möglichst ihre Meinung vertreten, sich erstmal ihre Meinung bilden können und diese dann auch vertreten können. Und wenn wir die Kinder überfordern, dann erreichen wir einfach das Gegenteil. Und das ist natürlich einfach nicht unser Ziel. Von dem her, wir führen die Kinder da dran. Erstens mal auch so eine Unterscheidung zwischen, was sind jetzt Bedenken, was sind jetzt Einwände, wo kann ich vielleicht doch mitgehen, wo nicht. Und wir müssen natürlich auch relativ sorgsam damit umgehen. Ein Kind stellt natürlich erstmal die eigenen Bedürfnisse absolut ins Zentrum. Und das ist ja nur natürlich. Und dann so ein, sich in andere rein zu versetzen, ist ja schon wieder eine Leistung, die manche Kinder einfach im Grundschulalter noch nicht leisten können. Und deshalb müssen wir da vorsichtig mit umgehen. Von dem her, es ist auch für die Kinder ein Lernprozess und für uns ist es die Herausforderung, die Kinder zu fordern, aber nicht zu überfordern. Und wir haben tatsächlich relativ viele Entscheidungen, die eben in Kreisen stattfinden. Zum Beispiel haben wir jetzt eben dieses Beispiel von vorhin mit den Pflanzen, die im Waldgarten ja, gepflanzt werden sollen, was sie sich da wünschen. Da haben wir sie zum Beispiel mitgenommen. Wir haben auch mit der Soziokratie Entscheidungen gefällt hinsichtlich, ob sie Tauschkarten mit in die Schule bringen dürfen oder nicht. Das ist jetzt ganz aktuell gewesen. Und mit welchen Einschränkungen und so weiter. Auch wenn so ein Kreis mal fast eine Stunde dauert, ist das wirklich herausfordernd für die Kinder, auch von der Konzentration her.
Auf jeden Fall.
Und da auch nicht im Detail zu verschwinden, da sind wir wieder bei erst das Muster, dann das Detail. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und das sind so die Aspekte in der Schule, was die Soziokratie angeht. Und langfristig mit älteren Kindern wird das auch noch mehr stattfinden können. Im Moment sind wir schon auch so, dass die, ich sage jetzt mal, klassische Soziokratie, genau, die klassische Soziokratie eben auch in diesem um die Schule herum stattfindet. Also in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, in der die Schule einfach eingebettet ist, in den mit den Eltern, mit anderen Akteuren, die da mit drin sind, mit uns Lernbegleitenden natürlich, da findet die klassische Soziokratie statt. Und mit den Kindern müssen wir da eben sehr sorgsam mit umgehen. Uns ist aber ganz, ganz wichtig, dass die Kinder immer das Gefühl haben, dass ihre Stimme gehört wird.
Hm. Ja, weil das ist im Prinzip ja das, was, wo ich auch so überzeugt bin von der Kapriole der Freien Demokratischen, weil jedes Kind hat eine Stimme. Es sind 120 Kinder, es sind 20 LernbegleiterInnen. Die Kinder sind immer in der Mehrheit, die machen ihre Schulordnung selber. Und wenn du in der Schule, keine Ahnung, 10 Jahre die Erfahrung machst, meine Stimme ist wichtig, meine Stimme wird gehört, ich kann mein Bedürfnis äußern und es verändert was, dann kriegen wir nach der Schule, kommen da mündige Bürger raus, die auch den Willen haben, was zu verändern, weil sie sich das selber zutrauen, weil sie die ganze Zeit die Erfahrung gemacht haben, sie können ihre Welt mitgestalten. Und diesen Mut, das brauchen Menschen, den brauchen Menschen. Und dann passiert auch was, dann passiert auch Veränderung. Aber wenn du die ganze Schulzeit irgendwie immer nur gesagt bekommst, du bist eine 3, du bist eine 2, du bist eine 5, du machst jetzt, was ich sag, du bleibst sitzen, du willst aufs Klo gehen, nee, das passt jetzt nicht, hör mal auf zu essen und so, da ist schwierig dann da irgendwie nach der, keine Ahnung, 10., 11., 12. Klasse rauszugehen in die Welt und zu sagen, yo, Veränderung, habe ich Bock drauf, stoße ich an. Also naja, da müssen wir richtig gute revolutionäre Arbeit leisten.
Total. Und was ich finde, was man einfach da unglaublich lernt, ist auch Lösungsfindung. Ja, wenn in so einem Kreis nicht alle mit der Meinung einhergehen und dem nicht zustimmen können. Und dann ist ja schon immer auch dieser Wunsch zu sagen, okay, du bist nicht einverstanden, hast du eine andere Lösung, hast du einen anderen Vorschlag, wie es werden kann. Ne? Und ich finde, so lernen die einfach auch, ne, nicht nur wild rum zu diskutieren, sondern einfach lösungsorientiert zu werden, weil wir alle ein Ziel haben, was wir erreichen wollen. Das finde ich super.
Und oft genug ist es uns, ja, und oft genug ist es uns in der Gemeinschaft so gegangen, dass wir nachher zu Lösungen gekommen sind, die keiner der Beteiligten hätte absehen können. Und es war nicht eine Lösung, der man mit einem schlechten Bauchgefühl zugestimmt hat, sondern eine, die man wirklich vertreten konnte. Wo man gesagt hat, ja, keine Ahnung, ob es klappt, aber wir probieren das jetzt aus.
Und ja auch nichts, was mit einem Mehrheitsentscheid entschieden wurde. Ne? Wie so in der klassischen Demokratie, weil nur weil 51% dafür sind, sind halt 49% dagegen. Ne, oder halt nicht dafür, sondern eigentlich müssen alle irgendwie zustimmen können, ohne dass sie irgendwelche Bedenken haben.
Ja, 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 das ist schon super. Also ich habe mal gehört, Demokratie ist die Diktatur der Mehrheit, aber wenn man das so mit dieser Zweidrittelmehrheit macht, ist es natürlich richtig. Aber wenn jetzt im Kabinett sitzen die Leute, die machen dann wahrscheinlich auch eher sowas in der Richtung Soziokratischeres, also ist ja, macht ja einfach Sinn, effektiv irgendwie eine emergente Schnittmenge zu finden, weil wer hat Bock, die ganze Zeit sich zu fetzen und zu streiten. Aber das ist halt, gerade das ist halt Wissen, was man irgendwie am besten mit Kindesbeinen aufsaugt. Genauso wie Gesundheitswesen, genauso wie Finanzwesen, sind alles irgendwie, da haben wir so viel aufzuholen, was in der Schule Kommunikation, Sozialverhalten, Sozialkompetenzen. Und das ist auch was Großartiges, was ich halt auch an freien Schulen sehe. Die Kids, die entwickeln Sozialkompetenzen, da kann kein 30, 40, 50-Jähriger mithalten. Das ist da schon so abgefahren. Eben, wie konstruktiv und kooperativ und inklusiv sie sind, da kommen mir jedes Mal die Tränen, wenn ich denen zugucke beim Spielen. Das ist wirklich beachtlich. Was ich auch beachtlich finde, ist nochmal ein anderes Thema, aber zum Beispiel so Handys oder Klamotten oder sowas spielen jetzt nicht so eine große Rolle, dass die da in so krassen Konkurrenzsachen sind, sich mit materiellen Gütern irgendwie permanent überbieten zu müssen. Natürlich Medien sind immer so ein Thema und das ist auch gut, dass die Schule dann Medienkompetenz aufgreift. Aber mein Sohn ist jetzt 11 und er hat kein Handy. Und also, der hat so ein altes Ding, weil er mit der Bahn selber fährt manchmal. Aber er verlangt das nicht. Er sagt nicht, ich will jetzt zocken den ganzen Tag oder sowas. Das finde ich auch echt abgefahren. Er geht lieber raus und spielt mit Freunden und entwickelt selber Rollenspiele und so.
Das ist bei meiner Tochter auch so. Ja, die ist jetzt 9,5. Ist genau das.
Ist nicht, dass ich ihm das verbieten würde, wenn er das wollte und könnte mir das erklären. Ich würde ihm das geben. Ich meine, jetzt hängen wir ja auch vom Telefon. Ich finde es ja gut. Also hat auf jeden Fall Vorteile auch. Ich bin da jetzt nicht dogmatisch oder so, aber er fordert es einfach nicht ein. Und das finde ich krass genial für diese Zeit und diese Generation.
Das hat für mich auch ganz viel mit dieser Schulkultur zu tun, ne? Es ist einfach in vielen freien Schulen, du hast ja auch schon gesagt, freie Schulen sind ja nicht alle dasselbe. Da gibt es ja auch zum Beispiel kirchliche Träger und so weiter, zählen ja auch zu den freien Schulen mit. Aber es ist eben so, dass bei vielen freien Schulen doch dieses Analoge sehr im Mittelpunkt steht, zunächst einmal. Und das entspricht ja einfach auch der kindlichen Entwicklung. Und erst weiterführend hat man ja auch dieses Abstraktionsvermögen, um sich dann eben auch mit Digitalem auseinanderzusetzen. Und da sehe ich dann eben diese Mündigkeit einfach, die sich früher entwickeln kann und die dann wirklich auch nachhaltiger ist, dass die Kinder dann, wenn sie mit den digitalen Medien umgehen können, dass sie das wirklich auch können. Dass sie dann dafür bereit sind.
Ja.
Und vorher eben dieses analoge wirklich Kind sein dürfen im Vordergrund steht.
Ist ja auch ein bisschen wie eine Droge, ne? Also diese Medien und diese Abhängigkeiten, das wird zwar nicht so gehandelt, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie hat es schon auch was Suchtmachendes. Und das ist natürlich auch, liegt dann natürlich auch in der Verantwortung der Eltern oder der Gesellschaft zu gucken, okay, ab wann muten wir Menschen was zu? Ich habe mal gehört, es soll richtig sinnvoll sein, oder das heißt in Anführungszeichen, aber Heroin erst ab irgendwie 50 oder 60 zu nehmen. Weil man dafür, da muss man bereit für sein. Und das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber auch für ein eigenes Smartphone oder so, ne? Es ist gut, wenn der Charakter erstmal schon eine gewisse Art gefestigt ist, sonst hängen die Kids halt echt, weiß ich nicht, 10 Stunden am Tag auf TikTok rum. Und dass das nicht gut ist, das weiß man ja. Erzähl doch noch mal was zur Permakultur. Wir haben das würde mich auch schon noch mal interessieren.
Zur Permakultur, ja. Also für mich ist tatsächlich die sozialen Aspekte der Permakultur sind einfach, die passen für mich einfach super zur freien Schule, zum freien Lernen und zur Soziokratie. Das greift einfach wahnsinnig gut ineinander. Und auch einfach mit sich selbst und auch den anderen nachhaltig umzugehen. Das ist für mich auch ein Stück weit Kultur, was ich in der Schule auch einfach entwickeln muss. Und wir Lernbegleiter sind da natürlich auch einfach ein großes Vorbild. Ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wie sehr Eltern und überhaupt alle Erwachsenen, die sich um Kinder herum bewegen, wie sehr die Vorbild sind. Und wie sehr die Kinder,
die ganze Zeit.
Ja, genau, und wie sehr die Kinder sich diese Erwachsenen anschauen und sich an ihnen orientieren, an dieser Kultur der Erwachsenen orientieren. Von dem her finde ich, diese sozialen Aspekte sind einfach Dinge, die kann man Kindern nicht beibringen. Die müssen Kinder sehen und erleben. Und dann kommt das von alleine, wenn man ihnen die Zeit gibt.
Ist eh das konsequenteste. Walk your talk. Ansonsten ist es eh alles nur Schall und Rauch und Banane, Blödsinn, wenn man es nicht lebt. Also.
Genau. Und von dem her ist das tatsächlich für mich der wichtigste Aspekt, dass wir Erwachsenen das auch unter uns leben. Ne? Also das fängt im Umgang mit meinen Kolleginnen an und auch ist natürlich auch im Umgang mit den Eltern und umgekehrt ganz wichtig und natürlich immer in der Interaktion mit den Kindern, sowieso, ne? Und das ist für mich einfach da das Wichtigste. Dass man untereinander teilt, wenn einer keinen Feschbar mehr hat, weil er eben wahnsinnig viel Hunger hatte. Das gehört für mich einfach mit dazu. Das ist einfach diese gelebte Kultur, die stattfindet. Bei den Umweltaspekten der Permakultur, da ist es so, dass wir zum Beispiel die Gestaltungsprinzipien jeden Monat uns ein Gestaltungsprinzip vornehmen, das einfach den Kindern vorstellen. Manchmal machen wir Spiele dazu, die wir uns selber überlegen. Also zum Beispiel gerade bei, was fällt mir denn gerade ein? Das Gestaltungsprinzip mit den Randzonen, da hab ich mir ein Spiel überlegt, dass alle Kinder sich überlegen, was für ein Tier sie sein könnten. Und wir hatten dann eben mit Seilen und Hütchen uns eine kleine Landschaft aufgebaut mit einem Teich, mit einem Wald, mit ein paar Büschen. Und dann haben wir ganz viele Runden gespielt. Ich glaube, 10 oder 20 Runden. Und jeder hat in einer Runde sich ein neues Tier überlegt. Und da haben wir geschaut, wo verstecken sich denn ganz oft die Tiere nach Reflexionsphase? Wo verstecken sich denn die Tiere? Wo sind die denn? Da haben wir festgestellt, die sind da im Schilf, im Teich. Ja, die sind viel in den Büschen. Genau, und da haben wir dann einfach festgestellt, die sind in so komischen Randbereichen, Randzonen, ist das vielleicht das? Ne? Also man bewegt sich da ja auch an relativ abstrakte Begriffe heran. Und das ist ein Beispiel, wie wir die Permakultur mit einbringen und natürlich bei der Gestaltung des Waldgartens sowieso. Ne? Und auch dadurch, dass wir relativ viel Zeit draußen verbringen, sehen wir natürlich auch einfach Dinge. Da hopst dann durch unser Gelände ein Hase, passenderweise einen Tag vor den Osterferien. da saust ein Marder durch oder wir hören die Buntspechte. Ne? Also das sind natürlich einfach Dinge, die wir dann beobachten und wo wir dann vielleicht auch Schlüsse draus ziehen können. Wo dann ganz viele Ideen auch bei den Kindern auftauchen. Und natürlich, was man auch immer sieht, die Kinder haben so viele Ideen. Allein das ist schon eine Form von Vielfalt. Auch auf sowas machen wir sie dann immer mal wieder aufmerksam, dass das ja auch zusammenhängt.
Ja, und ich finde halt auch, ne, was könnte zukunftsorientierter sein, als einfach den Kindern schon mit in die Wiege zu legen. Wir müssen mit unseren Ressourcen schonend umgehen. Ja, wir müssen auf unsere Erde achten, weil das ist das, wo wir noch lange drauf leben wollen. Das geht nur bei den Kindern, wo wir da ansetzen können. Und da ist die Permakultur natürlich genial dafür.
Wir haben zum Beispiel auch ganz bewusst nicht von jedem Werkzeug immer eins für jedes Kind, sondern auch diese Ressourcen sind mitunter bewusst begrenzt. Ja. Und ja, natürlich entsteht da mitunter Reibung, aber eben auch Lernen.
Wärme.
Lernen, auch das manchmal. Lernen und auch Lösungen entstehen da. Und gerade die Kinder dazu anzuregen, Lösungen zu finden, ist ja das, was einfach im Leben passiert.
Klar, ist auf jeden Fall Lösungen praxisnah, finden muss. Ja, es ist nicht von allem für alle da. Da müssen wir irgendwie eine Lösung dann finden. Ja, das ist ist gut, ja. Und ökologische Zusammenhänge irgendwie zu probieren, als schon in die Kindheit mit einzufügen. So kommt halt die Sinnhaftigkeit dann zustande. Okay, bestimmt fragen Sie sich später nicht, warum sollen wir denn den Planeten retten? Was ist denn jetzt aus dem 1,5-Grad-Ziel? Okay, wir gehen aufs 3,5-Grad-Ziel zu. Die fragen sich nicht, warum, sondern ja, die wissen, was die Stunde geschlagen hat dann, ja.
Und die Hoffnung ist, dass sie irgendwann dann ins Handeln kommen und das irgendwie besser machen als wir jetzt.
Ja, weil sie es gelernt haben, konstruktive, positive Lösungsansätze zu finden und zu suchen und zu finden, ja. Na, richtig gut. Wir haben schon 9, aber ich habe noch ein paar Fragen habe ich noch. Habt ihr noch Zeit und Bock?
Mhm, klar. Wenn noch jemand zuhört.
Oh, viele gucken sich das auch hinterher an und hören sich die Podcast-Folge an. Von daher, also ich mache eigentlich diesen Podcast, weil ich Bock auf die Gespräche habe. Ob da Leute zugucken, ist mir eigentlich
wurscht.
ja, finde ich auf jeden Fall super, super geil, so richtig, richtig gute Projekte überall in Deutschland kennenzulernen und die Leute kennenzulernen, die das machen und ihre Motivation kennenzulernen. Weil ich muss ja natürlich auch mit meinem persönlichen einen Umgang finden, wie ich meine eigene Motivation und Kraft halte, um weiterzumachen und positiv zu bleiben. Und wenn ich mich mit Leuten wie euch unterhalte, dann gibt mir das auf jeden Fall richtig, richtig Power und Zuversicht. Das ist eine ganz persönliche Schön. Ernte. Du hast vorhin gesagt, du hast vom Muster zum Detail gesagt, du hast Randzonen gesagt, du hast Vielfalt gesagt, dann sind wir bei David Holmgren und seinen 12 Prinzipien. Das heißt, ihr macht es auf jeden Fall aus der Schule von Mollison und Holmgren, das ist auch die Schule, aus der ich gelernt habe. Wo habt ihr das denn her?
Ich weiß gar nicht mehr, wie das ursprünglich mal zu uns gelangt ist.
Ich glaube auch über eine Mitbegründerin, die das irgendwie gelesen hatte, gehört hatte, so ähnlich wie bei der Soziokratie und gesagt hat, ey, guck mal, das passt witzig. Irgendwie zu uns.
Ja.
Und dann haben wir da auch angefangen, uns mehr damit zu beschäftigen, ja.
Nice. Genau, und ich also ich
viele Goldschätze bekommen.
Total, total.
Ja.
Und dass ich das auch, finde ich, jetzt dann so zu diesem großen Ganzen gefügt hat, das so ineinander greift alles, dass das so gut zusammenpasst. Passt
gut zusammen.
Das ist so genial. Mhm.
Das ist uns tatsächlich aber auch erst beim Konzeptschreiben so richtig aufgegangen. Also da hatten wir dann teilweise wirklich so Aha-Effekt, wo wir gesagt haben so, ah, ja, und da ist noch eine Querverbindung und das funktioniert und das ist ja, als hätten wir es uns ausgedacht. Und da waren wir wirklich auch, wurden immer begeisterter, umso mehr wir da eingetaucht sind. Und ich begreife uns da auch alle nach wie vor als Lehrende. Als Lernende, Entschuldigung, nicht Lehrende, sondern Lernende, weil wir haben jetzt niemanden gehabt, der von Anfang an da schon richtig tief drin war, sondern wir haben das wirklich als Gemeinschaftsprozess angegangen auch. Das hat sich so entwickelt und natürlich haben wir mittlerweile in der Gemeinschaft Leute, die sich vermehrt mit Soziokratie auseinandersetzen, vermehrt mit Permakultur, vermehrt mit freiem Lernen. Aber da gibt's immer wieder Vernetzungen und Zusammenarbeit und eben mit den Kindern findet viel statt, aber eben auch diese große Gemeinschaft außerhalb ist da wahnsinnig wichtig.
Was so schön ist, ist, dass das ja noch weitere Kreise zieht. Ne, das sind ja jetzt nicht die Kinder, die das in der Schule machen, sondern eben auch die Geschwister, die Eltern, die das ja alles jetzt mitbekommen. Also ich merke, dass bei uns hat das einfach auch privat enorm viel verändert. Wir alle sind auch daran total gewachsen persönlich an diesen ganzen Einblicken in diese Ideen, diese genialen, die es ja schon gibt. Wir haben das ja nicht alles neu erfunden, ja. Also das ja finde ich auch faszinierend, dass das weite Kreise einfach da drumherum zieht.
Ja, großartig. Habt ihr euch mit Wildnispädagogik schon mal auseinandergesetzt?
Wir haben tatsächlich eine Erlebnispädagogin im Team.
Ist was anderes.
Genau, ist was anderes, aber die ist mit dem Team. Und das steht tatsächlich noch auf meiner persönlichen To-Do-Liste.
Ja, mach das. Ist auch so ein Goldschatz.
Genau, da, aber es geht halt nicht alles auf einmal. Da muss man manchmal eben auch die kleinen Lösungen vorziehen und die langsameren. So ist es. Ich stoß einfach immer wieder drauf.
Ja. Ja, ist einfach ziemlich, ziemlich genial. Ich habe hier hinten so ein Buch. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. Weil das, was ihr macht, ist ja ziemlich auch in der Permakulturszene noch recht einzigartig. Permakultur und Kinder. Da gibt's noch sehr wenig Literatur dazu. Das ist jetzt ein Buch zum Beispiel. Oh, ist spiegelverkehrt.
Mhm. Ich habe tatsächlich noch die. Das Handbuch. Genau. Das Deutsche ist ganz neu. Ja. Ich glaube, vor ein paar Monaten kam es erst raus. Ich habe noch die englische Version daheim stehen.
Da, also könntet ihr ja mal eure Erkenntnisse auch aufschreiben und irgendwann vielleicht mit dem Hauptverlag aus der Schweiz, die haben an sowas auch Interesse. Die haben nämlich auch dieses Buch verlegt. Und würde ich sagen, ist Pionierarbeit. Und wenn ihr da gutes Erfahrungswissen sammelt, können wahrscheinlich alle anderen freien Schulen da gut von profitieren und von euch lernen, damit es noch größere Kreise zieht.
Ja, also tatsächlich unseres Wissens nach sind wir in Deutschland die einzige Schule, die Permakultur fest im Konzept verankert hat. Aber wenn da noch mehr irgendwo da draußen sind, bitte meldet euch gerne. Wir vernetzen uns gerne und profitieren gerne voneinander. Da ist ein Austausch Austausch ist meistens sehr wertvoll.
Die Prinz-Höfte-Schule in Bremen. Ja. Also das ist ja eigentlich auch eine der ältesten freien Schulen in Deutschland. Die ist bei Bassum und die hat auch Permakultur, Wildnispädagogik und die Frené-Pädagogik als Stützpfeiler. Ich weiß nicht, ob die das so klar benannt haben, aber Prinz Höfte ist schon ein recht alte Gemeinschaft, aus der heraus die Schule entstanden ist, die auch einige Permakultur-Tutorinnen, die schon lange dabei sind, wohnen in Prinz Höfte. Und also mit denen könntet ihr euch auf jeden Fall auch mal kurz schließen.
Immer gut. Das ist spannend.
Jetzt habe ich noch mal eine Frage für alle kritischen Leute. Wie messt ihr denn den Lernerfolg von Kindern bei euch auf der Schule? Also welche Methoden habt ihr, welche verwendet ihr, um den Fortschritt und die Erfolge der SchülerInnen zu bewerten? Weil Noten und sowas gibt's ja wahrscheinlich nicht.
Nee, gegen Noten haben wir uns bewusst entschieden, dass wir die nicht haben wollen. Denn eben dieses so einfache Bewertungssystem bildet eben für mich überhaupt nicht ab, wie Kinder sind oder wie Menschen generell sind. Wir dokumentieren sehr engmaschig und im Prinzip durch die Auswertung, die wir damit machen können, sehen wir den Lernerfolg, ganz grob gesagt. Mit den Kindern selber haben wir dann nochmal ein anderes System, dass die Kinder auch möglichst selber ihren Lernfortschritt eben nachvollziehen können. Da haben wir ein System, das nennt sich Bergedorfer Lernblumen. Das sind im Prinzip Blumen mit verschiedenen Blättern. Und auf jedem dieser Blätter ist eine Kompetenz hinterlegt. Relativ grob, sage ich jetzt mal, aber so ist es eben auch darstellbar auf, was ist denn das? Ein bisschen größer als DIN A3. Was so an Lerninhalten von Klasse 1 bis 4 da ist, und das ist eben darstellbar dann einfach. Und da können die Kinder dann ausmalen nach und nach, welche Kompetenzen sie schon erworben haben und wo es denn so natürlicherweise möglicherweise weitergehen könnte für sie. Und mit Unterstützung von uns Lernbegleiterinnen können sie dann schauen, okay, wenn ich das Ziel erreichen möchte, wie ginge es denn vielleicht? Genau,
das also wir. Hauptsächlich in der Eigenwahrnehmung oder bringt ihr noch diesen Aspekt der Fremdwahrnehmung durch euch LernbegleiterInnen noch mit rein? Oder vielleicht der Eltern oder?
Wir schauen schon, dass das realistisch ist, was die Kinder. Wenn sie im Zahlenbereich bis 10 rechnen und dann wollen sie die Blätter anmalen für Division, dann würde ich sagen, Wir schauen noch mal kurz, was das eigentlich bedeutet und dann überlegst vielleicht noch mal. Genau. Nee, also das versuchen wir schon in Begleitung einfach zu klären, was ist wirklich realistisch. Genau. Und mit den Eltern sind wir sowieso auch in möglichst engem Kontakt, so dass wir auch Entwicklungen, die vielleicht einfach in der Schule gar nicht sichtbar werden, sondern dann eben zu Hause, dass wir die auch mit auf dem Schirm haben. Weil manchmal ist es einfach so, dass ein Kind zum Beispiel sagt, nee, das mache ich jetzt zu Hause. Und dann bekommen wir das natürlich nicht mit, was das Kind gemacht hat, sehen wir dann vielleicht, wenn es zufälligerweise in einem Heft arbeitet, wenn es mit Material arbeitet, sehen wir gar nichts. Aber da sehen wir eben vielleicht das Ergebnis in einem Heft. Aber wie lange das dann vielleicht gedauert hat, was ja auch eine gewisse Aussage hat und für uns von Interesse ist, das sehen wir einfach nicht. Und das müssen wir natürlich zum Beispiel mit Eltern abklären.
Ja. Das finde ich auch großartig an freien Schulen, diese Verknüpfung zu den Eltern ist, diese Rückkopplung, die ist viel stärker da. In der normalen Schule oder so habe ich immer oft das Gefühl gehabt, die Eltern geben so sämtliche Verantwortung einfach weg. Hier ist mein Kind, macht mal, ich will das und das Ergebnis, sorgt dafür, dass mein Kind dann mit Abi rauskommt, sonst gibt's irgendwie Stunk und ich beschwere mich sonst nur. Also irgendwie habe ich das in meiner
umgekehrt.
Schulzeit
Oder umgekehrt, so bekomme ich das jetzt irgendwie mit, dass die Eltern quasi, dass die Eltern so viel Hausaufgaben bekommen, die sie mit ihren Kindern zu erledigen haben. In der Regelschule, wo ich so denke, Entschuldigung, ich bin noch kein Lehrer, ich weiß doch nicht, wie ich meinem Kind jetzt hier das Lesen beibringe und den korrekten Rechenweg, das habe ich ja irgendwie selber gar nicht. Ne? Das ist schon lange her, dass ich das gelernt habe. Ich weiß nicht, wie ich das einem Kind beibringe.
Corona einiges getan auch, ne?
Also ich finde, das ist eben auch umgekehrt, ne? Dass die Schule extrem viel an die Eltern auch abschiebt.
Ja, das ist so, vielleicht ist es das einfach, sich gegenseitig so die Kinder zuzuschieben, was ja für die Kinder auch kein tolles Gefühl ist, dann so mitzukriegen, oh, irgendwie werde ich von keinem so richtig gewollt, irgendwie vielleicht. Da finde ich es extrem cool, wie freie Schulen damit umgehen, dass die Eltern ein essentieller Bestandteil ist, so wie ihr das gerade beschrieben habt, oder es eben auch eine Elterninitiative gibt, dass Eltern Stunden auch mitleisten und mit sich einbringen regelmäßige Treffen mit den VertrauenslehrerInnen oder so. Weil Eltern sind im Prinzip, würde ich mal sagen, oder so wie ich das kennengelernt habe, eigentlich auch das der Punkt, wo es scheitern kann, wenn sie merken, okay, das Kind ist jetzt, keine Ahnung, 8, es kann noch nicht richtig lesen, da kriege ich langsam kalte Füße, ich nehme dieses Kind lieber wieder von der freien Schule runter. Wenn die Eltern nicht dahinter stehen, dann kriegen freie Schulen richtige Probleme, weil dann die Klassen hart ausdünnen. Also das ist kommt schon darauf an, dass die Eltern da auch wirklich das verstehen. Deswegen müssen sie ja mitgenommen werden. Deswegen müssen sie ja auch begreifen, wie sinnvoll das für die Kinder ist. Das heißt, sie haben mehr Einblick in das Ganze. Und wenn das Kind natürlich in dem ganzen Schulrahmen bedürfnisorientierte Kommunikation lernt und das alles, was dazugehört, dann ist das zu Hause natürlich ganz anders. Dann will das ja auch zu Hause mitgestalten. Dann lässt sich das nicht von den Eltern sagen, so jetzt, du machst jetzt das und dann machst du das und dann machst du das. Und sagt das Kind, nö, lass mal irgendwie zusammen entscheiden, was wir machen. Wir müssen da jetzt einen Deal draus machen, sonst geht hier gar nichts. Also das beeinflusst sich ja alles gegenseitig. Das ist schon finde ich schon cool.
Genau, und da bin ich wieder bei diesem Aspekt Kultur. Es geht um eine Kultur, die in der Schule gelebt wird und eben auch zu Hause. Und was wir Erwachsenen ja vorzuleben versuchen, ist, dass wir Verantwortung nicht abgeben, sondern wir nehmen die Verantwortung und versuchen sie zu tragen und tun das vielleicht auch mit Fehlern und so weiter. Und es ist authentisch, dass wir nicht alles immer sofort hinkriegen und auch nicht alles wissen. Das ist einfach so im echten Leben. Und wir leben damit ja auch wieder den Kindern vor. Du brauchst nicht alles zu wissen und man macht Fehler, das ist ganz normal. Und es ist aber wichtig, es ist aber auch wichtig, dass man die Verantwortung für das übernimmt, was man tut oder eben auch nicht tut.
Ja, voll. Und Kinder zu kriegen ist in der Verantwortung der Eltern, deswegen müssen sie natürlich auch die Verantwortung übernehmen, dass dieses Kind dann auch ein schönes Leben irgendwie oder dazu fähig ist, ja, eben bestmöglichst irgendwie an den Start des Lebens zu gehen. Mhm. Ja. Nochmal schnell, also wir haben ja jetzt schon 20, ne? Ich habe noch ein paar richtig gute Sachen. Wir rushen nochmal ein bisschen zügiger durch. Finanzierung wäre das nächste Thema. Wie sieht denn das bei euch aus? Wie finanziert ihr euch? Welche Rolle spielen da die Eltern oder Förderung? Sind ja in Baden-Württemberg, das heißt, es gibt dieses 5%, diese 5%-Klausel. Wie regelt ihr das?
Also tatsächlich im Finanzthema stecke ich nicht tief drin. Das ist nicht mein Themenbereich. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir uns in allererster Linie über die Beiträge der Eltern finanzieren. Der Bereich Spenden ist auch wichtig für uns, aber noch relativ gering. Schlussendlich ist es ja so, dass nach 3 Jahren wir auch eine gewisse staatliche Bezuschussung bekommen. Und im Moment ist es eben erstmal unser Bereich. Und jetzt für den Staat haben wir auch einen Kredit aufgenommen. Genau.
Ja. Genau. Für den Kredit haben wir eben bei der GLS Bank. Die bieten da was Tolles an, ne? Ist ja auch eine nachhaltige Bank, passt zu uns. Ja, genau, wo eben einfach auch Omas, Opas, Tanten Bürgschaften übernehmen können, Kleinstbürgschaften
immer
für
so
diesen Kredit. 4
bis 5.000 Euro sind das dann, ne?
Bis maximal 3.000 Euro, genau. Zwischen 500 und 3.000 Euro. Und durch diese vielen kleinen Bürgschaften haben wir dann jetzt eben unseren Kredit, um die ersten 3 Jahre überbrücken zu können, bis dann der Staat hoffentlich auch ein bisschen mit einspringt. Aber natürlich, klar, Fundraising ist ein Riesenthema, also Fördergelder ranschaffen. Da braucht es viel Personen, die sich irgendwie darum kümmern und ja, Anträge schreiben, rausfinden, wer fördert was.
Dieses Buch sehr empfehlen. Das gibt's im Schwarze Risse, könnt ihr im Internet eingeben. Das glaube ich, heißt auch der Verlag. Das heißt Fördertöpfe für Vereine, selbstorganisierte Projekte und politische Initiativen vom Netzwerk Selbsthilfe. Das kommt jährlich raus. Mit ganz, ganz vielen Stiftungen und da steht überall drin, was die Stiftungen brauchen, wie man dort den Antrag schreibt, worauf sie Wert legen, alles Mögliche. Und in How-to-Anträge schreiben ist vorne auch drin, auf mehreren Seiten, immer so kleine Merkkästchen. Ist ein sehr, sehr geiles Buch, arbeite ich seit 3 Jahren mit und habe nie ein anderes Buch gebraucht als das für Stiftungen und solche
Tipp.
Gelder. Großartig.
Das kannte ich jetzt noch nicht. Ja, sehr gut. Danke.
Noch zur Finanzierung, wisst ihr, ob ihr das, macht ihr das so bei der Capriole gibt es so BieterInnen-Runden. Das heißt, es wird einen Betrag gesagt, okay, das müssen wir einnehmen und dann gibt's quasi die erste Runde und alle Eltern geben nach ihrem eigenen Duktus einen Betrag rein. Dann wird geguckt, ist der Betrag erfüllt, super. Wenn nicht, dann gibt's eine zweite Runde. Und das passiert dann so lange, bis der Betrag gedeckt wird. Das ist halt so ein solidarisches System, dass es halt eine recht große Range gibt von Menschen mit geringerem Einkommen. Die können halt echt wenig zahlen und dafür Leute mit höherem Einkommen, weil wie viel 10 Euro für jemanden wert sind, ist echt super unterschiedlich. Es hat nicht den gleichen Wert für alle. Und solche Solidarsysteme finde ich vor allem auch, weil wir ja im Bereich der Privatschulen sind und wenn wir uns alle auf diese 5%-Klausel berufen wollten, dann wird eine freie Schule ja auch nicht funktionieren, zumindest nicht in Baden-Württemberg. Aber macht ihr sowas?
Wir haben kein Bieterverfahren, nee, wir haben tatsächlich zwei verschiedene Möglichkeiten, den Schulbeitrag zu zahlen und genau, darüber.
Ich glaube, da sind wir auch einfach noch zu klein dazu, ne? Da haben wir noch zu wenige Eltern, die was bieten könnten, sage ich jetzt mal. Das kann natürlich durchaus sein, wenn wir irgendwann unsere 40 Kinder haben, dass das nochmal wieder Thema sein kann. Ich finde das eine tolle Lösung auch. Aber wie gesagt, im Moment mit 10 Familien ist das natürlich schwierig.
Ja. Ja, oder beziehungsweise vielleicht auch gar nicht notwendig.
Oder das, ja.
Ich habe ansonsten habe ich noch so ganz viele kleine Fragen, mit die ihr in einem Wort auch beantworten könntet. Habt ihr da noch Bock drauf?
Wir versuchen es.
Versucht es gerne, ja. Könnt ihr sagen, wie entspannt ihr privat nach so einem intensiven Tag in der Schule? Hashtag Selfcare.
Ja, also tatsächlich, ich schnapp mir meistens den Hund und gehe eine Runde raus.
Ich bin ja nicht in der Schule, von daher kann ich nichts dazu sagen.
Ja, oder nach deinem Arbeitstag.
Nach meinem Arbeitstag?
Was machst du, um wieder Energie zu tanken? Was tankt dich wieder auf? Oder was?
Zu meinen Pferden gehen. Also tatsächlich auch Tiere, ne?
Beides mit Tieren.
Natur, ja. Tiere.
Habt ihr in eurem Leben Offline-Tage ohne Internet?
Nee. Aber ich sag mir immer, ich sollte mal. Würde mir bestimmt mal gut tun.
Also ich habe tatsächlich keine Offline-Tage, aber ich nehme mir normalerweise jetzt um die Uhrzeit wäre mein Handy schon aus.
Sorry. Habt ihr einen Lieblingsort auf dem Schulgelände?
Auf jeden Fall. Wir haben einen kleinen Hang, so eine kleine Böschung. Und da steht ein kleiner Kreis von, was sind das eigentlich? 7, 8 kleine Eschen. Also klein im Sinne von, der Stamm ist nur so, so ein Durchmesser. Und da so drin sitzen, das ist so mein Plätzchen.
Ich mag da gern so das zugewucherte Gebüsch. Das finde ich irgendwie nett.
Die Randzone. Genau. Könnt ihr euch noch an euren ersten Gedanken heute nach dem Aufwachen erinnern?
Also, bei mir war das tatsächlich nicht so ein schöner, weil meine beiden Kinder Magen-Darm haben und ich habe es nur würgen hören, das Wasser. Gar so ein schöner Gedanke.
Ich habe nicht schön, aber ich habe tatsächlich so im Halbschlaf auf mein Handy geschaut und dachte so, der Wecker klingelt in 2 Minuten. Das war so meins.
Ja, das ist auch angenehm, vor dem Wecker wach zu werden, mit der inneren Uhr. Nicht schlecht. Habt ihr dann nach dem Wachwerden, habt ihr so ein Morgenritual für euch, um motiviert in den Tag zu starten? Irgendwas Wiederkehrendes? Bei Kindern ist natürlich der sowas.
Also bei mir ist das schon, ich trinke immer ein großes Glas Wasser. Das ist so mein Morgenritual. Und ich merke, dass ich dann irgendwie anfange zu denken. Das brauche ich so. Das ist so meine 2 Minuten kurz einmal für mich.
Bei mir ist ganz, ganz häufig, also kein festes Ritual, aber ganz häufig, dass meine Kleine einfach nochmal einfordert, so, jetzt wird nochmal kurz ganz bewusst gekuschelt. Genau.
Auch schön. Ganz bewusst kuscheln. Habt ihr einen Lieblingswerkzeug in eurem Arbeitsalltag? Analog oder digital? Irgendwas, wo ihr sagt, boah, das ist, darauf wollte ich eigentlich nicht verzichten. Fetzt, komme ich ganz gut klar mit. Hilft.
Also tatsächlich habe ich unglaublich gern das goldene Perlenmaterial, das Montessori-Material. Arbeite ich unheimlich gerne mit, weil es so, so vielseitig ist und man so viel daran sieht. Damit arbeite ich richtig gerne und richtig viel.
Fällt mir jetzt gar nicht so ein.
Muss nicht, kannst du auch skippen.
Oder du skippe. Weiter.
Habt ihr ein Wort, was für euch die Zukunft beschreibt?
Tja, mir fällt Zukunftsmelodie ein. Das ist unser Träger.
euer e.V.
Genossenschaft.
Genossenschaft. Cool. Nimmst du das auch, Julia?
Kinder.
Kinder, ja, voll. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
beides.
Hauptsache es knallt. habt ihr ein pädagogisches Vorbild? Kann man sowas sagen? Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, in dem Bereich Bildung fetzt? Also mein pädagogisches Vorbild, kann ich sagen, ist Vera F. Birkenbiel. Finde ich,
die ist toll.
Gigantisch, die Frau.
Die ist ziemlich cool. Das stimmt wohl.
Rüdiger Bachmann.
Dann Lieblingsbuch über Bildung. Habt ihr sowas auch?
Boah, Vielfalt belebt, ey. Also, nee, ich finde in ganz vielen Büchern Sachen, wo ich sage, ja, genau so ist es. Und
vielleicht das Erste, was dir gerade einfällt, als kleinen Buchtipp für alle, die das sehen, die sagen, oh, mal mit einem Buch einsteigen. Welches könnte das sein?
Gehorsam und Verantwortung von Jesper Juhl.
Skippst du?
Ich bin gar nicht so die Büchertante, muss ich sagen. Ich hole mir Inspiration eher über andere Wege. Ich lese tatsächlich gar nicht so viel Bücher.
Hörbücher lieber, oder?
Das sowieso. Ich bin totaler Hörbuch-Junkie.
Ich auch.
Und ich höre gerne Menschen auch zu, also jetzt unabhängig von Büchern. Also ich hole mir gerne Inspiration über Menschen oder Seminare oder sowas. Ja. Und die Bücher nutze ich dann eher nochmal, um was nachzuschlagen oder so.
Ja, dann geht die nächste Frage eher an Katja. Was liest du gerade? Hast du irgendwas, was du gerade liest?
Ja, aber ich kriege den Titel nicht zusammen. Ich habe gerade erst angefangen tatsächlich. Habe so die erste Seite aufgeschlagen und dachte, oh ja, das liest du jetzt. Und jetzt liegt es auf dem Nachttisch. Also ich kriege gerade den Titel nicht zusammen. irgendwie
vielleicht,
Lernen in Begleitung oder sowas.
Auch so ein Fachbuch. Ja. Gar nicht irgendeinen Elfenroman oder so.
Nee.
Julia, was hörst du denn gerade an Hörbüchern? Bist du da gerade an einem oder?
Ich höre gerade eins, weiß aber gerade auch nicht so genau den Titel. Da geht es auch um den Wald spannenderweise. Es ist so eine Geschichte in vier Teilen, in der vier Protagonisten irgendwie am Ende dann verflochten werden. Und das alles spielt an der Ostsee im Wald. Aber ich weiß leider gerade auch den Titel nicht genau. Aber da geht es viel um Bäume und was die so machen mit einem. Finde ich ziemlich inspirierend.
Was würdet ihr sagen, ist der größte Mythos über freie Schulen?
Die Kinder dürfen da machen, was sie wollen. Und lernen nichts.
Oh, mir sind schon so viele Mythen begegnet. Also von die sind alle rechts über eben, da, die lernen ja gar nichts. Die tanzen den ganzen Tag nur ihren Namen.
Na, oder es ist nur was für Elitäre.
Genau,
das ist die Schule, also die Reichen.
Also sehr vielseitig.
Wie bleibt ihr denn trotz schwieriger Themen optimistisch? Was ist denn da so euer Pool?
Mich mit Input füttern, der Mut macht. Also gerade hier auch auf Instagram folge ich einfach ganz vielen Kanälen zum Thema Permakultur, wie kann ich das Leben nachhaltiger gestalten und so, das ist so mein. Und Nachrichten vermeiden. Tatsächlich. Ja, ist ja so. Wenn man die ständig guckt, wird man nur runtergezogen. Guck mir die schönen Sachen an.
News-Junkie, ich ziehe mir die alle rein.
Echt? Oh je, nein, das geht gar nicht. Da werde ich ziemlich deprimiert.
Ich bin einfach zu interessiert in die ganzen Sachen. Aber ja, ist schon schwierig auszuhalten. Man muss schon ganz gut im Saft und im Gleichgewicht stehen, um das dann ausgleichen zu können. Das stimmt schon.
Mir geht's da ähnlich wie dir. Mir hilft das Vernetzen unglaublich. Einfach zu spüren wirklich, dass man nicht alleine da steht mit diesen ganzen Ideen, dass es ja so nicht weitergehen kann, finde ich sehr inspirierend und eben hilfreich. Und es gibt so viele tolle Initiativen hinsichtlich Bildung, anders denken, die sich immer mehr vernetzen, und irgendwann, glaube ich, wird es an einen Punkt kommen, wo diese Vernetzungen so stark werden, dass sie was Großes bewegt werden.
Ja. Yes.
Chaka, genau, wir sind so mit dabei.
Habt ihr ein Lieblingsmusikgenre? Das sind immer diese Lieblingsfragen, ne? Aber ich frage sie trotzdem.
Musik ist tatsächlich gar nicht so meins. Bei mir gibt's nur gefällt mir oder gefällt mir nicht, und was dahinter steht, bin ich relativ ahnungslos.
Ich mag tatsächlich ganz viel Verschiedenes. Also ich mag gerne so Brass, ich mag aber auch gerne Techno, ich mag auch Klassik, je nachdem. Ich bin da so querbeet, was mir geht's auch so, gefällt mir oder gefällt mir halt nicht.
Habt ihr einen spontanen Lied, das ihr auch eigentlich immer wieder gerne hört?
Ich denke mir immer mal wieder dieser alte Klassiker I Am What I Am. Das ist eigentlich das, was wir vielen Kindern wünschen. Ja, stimmt. Sei, was du bist.
Ja. Come As You Are von Nirvana.
Oder das.
Ja.
Wenn ihr mit einem Fingerschnips von jetzt auf gleich eine Sache auf der Welt verändern könntet, was wäre das?
Eine Sache nur. Das ist hart.
Nur eine einzige Sache.
Dann würde ich allen Leuten ein gutes Mindset einpflanzen.
Klingt gut.
Nimmst du auch doppelten Wunsch?
Ja, ich, also einfach Verständnis, Toleranz und Verständnis.
Ja.
Ich glaube, wir müssen die Menschen verändern. Nur so können wir ja das große Ganze verändern.
Ja, ja, oder wir verändern uns selbst und hoffen, dass sich alle anderen die Rosinen rauspicken und sich ein Beispiel dran nehmen.
Mhm.
Ich glaube, mehr geht leider nicht. Wenn wir keine Schnipspower haben, ist das wahrscheinlich das Einzige, was wir machen können.
Ja.
Ja. letzte Frage wäre, wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet nochmal und gezielt an alle, die das sehen und die dieses Video und oder die Podcast-Folge erreichen, dürft ihr euch jetzt mal irgendwas wünschen von den Leuten? Was ganz Persönliches, was für die Schule, Fähigkeiten, Ressourcen, Informationen, Ideen, was euch einfällt. Überlegt mal, was ihr brauchen könntet, für euch privat oder als für die Schulgemeinschaft an Unterstützung. Und dann schicken wir den Wunsch mal raus und gucken, was das Universum so drauf hat.
Also tatsächlich für die Schule wünsche ich mir jetzt einfach mal noch weitere Bürgen. Wir brauchen nämlich noch Bürgen für einen weiteren Kredit. Oder auch einfach Spender, die uns auch kleine Spenden zukommen lassen wollen. Für unseren Waldgarten, den wir anlegen wollen. Kann auch in Form von Arbeitskraft sein. Uns unterstützen wollen beim Bäume eingraben.
Oder dann bei unserem zukünftigen Bau, den wir anstreben, was noch ein bisschen dauern wird. Aber wir planen ein Strohlehmgebäude. Und wenn wir da natürlich helfende Hände hätten, dauert noch ein bisschen, aber das wäre echt cool.
Mhm. Ja, top. Nice. Ihr könnt ja gerne auch mal so Stories raushauen. wenn ihr da irgendwo mich verlinkt, ihr könnt mich ja aus dem Bild ziehen, dass man das nicht sieht, aber dann, wenn ich das in der Nachricht sehe und einfach nur auf Teilen drücken muss, sowas teile ich unglaublich gerne. Gut und das wissen. Auch einmal am Tag ist mir eigentlich völlig, da bin ich total schmerzbefreit für gute Sachen. Spam ich auch gerne die Leute zu. Manchmal muss man sie so ein bisschen in die Richtung schubsen. Ja, also macht das sehr gerne, wenn ich euch da unterstützen
Danke.
Kann. Und natürlich alle, die das jetzt sehen und Lust haben, die Freie Schule Nimmersatt bei Karlsruhe mal kennenzulernen. In solchen kleinen Arbeitseinsätzen geht das richtig, richtig, richtig gut. Und Bäume pflanzen macht total Spaß und ist nicht nur gut für die Freie Schule Nimmersatt, sondern für uns alle. Und auch ein Lehmstrohhaus mal mitzubauen, ist auch eine richtig, richtig bereichernde Erfahrung. Nicht nur mit den Leuten quatschen, sondern auch die Hände dreckig machen und was über diesen mega genialen Baustoff kennenlernen, der unglaublich alt schon ist, aber noch keine angemessenen DIN-Normen hat, wieder in unserer modernen Welt. Und das müssen wir auch korrigieren, weil der hat so viele Qualitäten und Funktionen. Könnt ihr gerne bei der Schule Nimmersatt kennenlernen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs mit eben Julia, einer der Gründerinnen der Freien Schule Nimmersatt, und Katja, einer Lernbegleiterin derselbigen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit und eure faszinierenden Einblicke in die Welt des freien Lernens und der kindzentrierten Bildung bedanken. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
Danke dir, dass Sehr wir gerne. Hier mit dir plaudern durften. Hat viel Spaß gemacht.
Merci. Und zusammenfassend würde ich sagen, haben wir heute tiefe Einblicke erhalten, wie wichtig ein lebenslanges und naturnahes Lernen ist und das Schaffen auch von Lernorten, die schon da ansetzen, wo wir ins Leben starten, damit wir eben einen guten Start bekommen, damit wir mit Neugier und Freude am Lernen, dass wir das einfach mit ins Leben nehmen. Und ja, das startet bei unseren Kindern. Und dafür brauchen wir Eigeninitiative, Kreativität, Selbstorganisation. Das alles hilft uns auf dem Weg in eine Arbeitswelt und in eine Gesellschaft, die sich stetig wandelt und verändert. Darauf gut vorbereitet werden zu können, sind gerade solche Initiativen wie Freie Schulen und da auch die Freie Schule Nimmersatt essentiell, würde ich sagen. Und ich glaube fest daran, dass jeder und jeder von uns durch eben solche Bildungsansätze die Möglichkeit hat, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Also lasst uns gerne die Erkenntnis aus diesem Gespräch mit in den Alltag nehmen. Denkt nochmal drüber nach, beschäftigt euch damit und vielleicht kommt ihr drauf, Bildung neu zu denken und jedem Kind die Chance zu geben, seine individuellen Potenziale voll entfalten zu können. Wie geil wäre das denn? Und deswegen in dem Sinne, danke euch auch fürs Zuschauen, Zuhören, dabei sein. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal am kommenden Montag. Das ist dann auch wieder 20.03 Uhr. Und diesmal mit Pauline vom Bergwaldprojekt. Das Bergwaldprojekt ist eine 37 Jahre alte multinationale Umweltorganisation, die durch Freiwilligenarbeit im Waldschutz, Erhalt und Pflege insbesondere des Bergwaldes, aber auch anderer Kulturlandschaften aktiv ist und dabei auch noch Bildung über ökologische Zusammenhänge fördert. Bleibt neugierig und engagiert und erinnert euch, wir alle können Teil der Lösung sein. Ciao, ihr zwei, schönen Feierabend.
Danke,
ciao.
Gleichfalls.
Ciao, bis bald.
Tschüss.
Juhu.